Gnade sei mit uns und Friede von Gott, unserem Herrn. Liebe Gemeinde, war Weihnachten eigentlich wirklich nötig? Von den Geschenken einmal abgesehen. Hätte Gott nicht einfach so Frieden und Gemeinschaft schaffen können zwischen ihm und uns? Vielleicht haben Sie sich diese Frage schon einmal selbst gestellt oder haben Sie von einem Menschen gestellt bekommen, der mit Jesus nichts anfangen kann. Das für heute zur Predigt vorgeschlagene Bibelwort greift genau diese Frage auf. Und es ist eine Kurzfassung des Evangeliums, die Paulus an die Gemeinde in Korinth schreibt. Wir hören auf 2. Korinther 8, Vers 9. Ihr kennt ja die Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Um euretwillen ist er, obwohl er reich war, arm geworden, damit ihr durch seine Armut reich werdet. Ich lese es noch einmal. Ihr kennt ja die Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Um euretwillen ist er, obwohl er reich war, arm geworden, damit ihr durch seine Armut reich werdet. Lieber Vater, nun danken wir dir, dass wir auf dein Wort hören dürfen. Bitten dich, dass du es auslegst für uns, dass du es in unsere Herzen schreibst und dass wir deinen Reichtum erfassen und ergreifen. Amen. Liebe Gemeinde, mit dem Weihnachtsgeschehen verbinden wir, wenn wir innere Bilder abrufen, kuschelige Atmosphäre, gedämpftes Licht im Stall, Stroh, Ochs und Esel. Und dabei wird uns warm ums Herz. Gleichzeitig sind wir aber froh, dass wir selbst nicht im Stall leben, sondern in warmen Wohnungen. Dass wir nicht auf die gnädige Zuweisung eines Platzes durch andere angewiesen sind, sondern ein Zuhause haben. Und auch wenn wir an Weihnachten großzügiger sind als sonst und gern mal an die Armen denken, wer von uns hat denn zu Weihnachten einen Armen zu sich eingeladen oder einen Flüchtling beherbergt? Hätte das nicht unsere Atmosphäre gestört? Und kann man denen denn überhaupt trauen? Ich will Ihnen damit kein schlechtes Gewissen machen. Es geht mir selbst ja so. Aber ich finde, das zeigt sehr deutlich, wie groß die Kluft ist zwischen unseren wohligen Gefühlen und unserem Verhalten im Alltag. Und vor allem, wie groß der Unterschied ist zwischen unserem Wesen und dem Wesen Gottes. Wo wir Armut und Gestank meiden, ist er in Armut und Gestank hinabgestiegen. Und dazu ein paar Gedanken entlang dieses Verses. Das erste, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Wenn wir von Gnade sprechen, zum Beispiel Gnade vor Recht ergehen lassen, dann meinen wir damit unverdiente und unverdienbare Zuwendung. Wer alles im Griff hat und alle Anforderungen erfüllt, wer seine Sache vor Gericht selbst aushandeln kann, weil er im Recht ist oder noch ein Ass im Ärmel hat, der braucht keine Gnade. Wer nichts mehr vorzuweisen hat, ist auf Gnade angewiesen. Und das ist auch die biblische Sicht vom Menschen. Bei Hiob heißt es in Kapitel 9, Vers 3 über den Menschen: Wenn es ihn gelüstete, sich mit Gott in einen Rechtsstreit einzulassen, so könnte er ihm auf 1000 Fragen keine einzige Antwort geben. Das hören wir nicht gern. Aber wenn wir in ehrlichen Momenten in die verborgenen Winkel unseres Herzens hineinschauen dann wissen wir, dass wir nicht so sind, wie wir sein sollten. Nicht einmal vor uns selbst, geschweige denn vor Gott. Es ist wie bei des Kaisers neuen Kleidern. Vor Gott stehen wir nicht im Prachtgewand da und nicht einmal im Hemde, sondern nackt. Da ist kein Ärmel, in dem wir ein Ass verstecken könnten. Um vor Gott stehen zu können, sind wir auf Gnade angewiesen. Gnade ausüben aber kann nur der, wer der Macht und Autorität besitzt. Warum sollte das für Jesus gelten? Der Titel, den Paulus hier verwendet, enthält die Antwort des Evangeliums. Unser Herr Jesus Christus. Das ist christliches Urbekenntnis. Und indem die Christen Jesus den Herrn nannten, stellten sie ihn konkurrenzlos über alle anderen Herren und Herrscher. Dafür wurden und werden sie verfolgt. Der Name Jesus heißt Jahwe ist Rettung. So wird Jesus Maria und Josef unabhängig voneinander angekündigt. Sein Titel Christus, Messias, bedeutet, dass in ihm alle Heilsverheißungen des Alten Testamentes zur Erfüllung kommen. Und so kann er als der von Gott auserwählte ewige König Gnade gewähren. Und er tut das von Herzen gern. Paulus macht dabei aber eine wichtige Einschränkung, wenn er Jesus als unseren Herrn bezeichnet. Ja, Jesus spricht uns seine Gnade zu, aber wirksam wird Gnade nur, wenn sie angenommen wird. Wenn wir seine Autorität akzeptieren, uns seiner Herrschaft unterstellen, er unser Herr ist. Ein zweiter Gedanke: Armut und Reichtum. Die wenigen Blicke, die die Bibel uns hinter den Vorhang in die Herrlichkeit Gottes gewährt, lassen uns seinen Reichtum erahnen. Und wer mit offenen Augen durch die Welt geht, der sieht etwas von diesem Reichtum in der wunderbaren Schöpfung, ungeachtet der fleißigen Zerstörungskraft des Menschen. Dabei ist doch die Schöpfung in den Worten von Philipp Spitter: seiner Füße reich gedeckter Schemel nur. Gott ist noch viel mehr. In all seiner Pracht und Herrlichkeit aber ist Gott sich nicht in sich selbst genug. Er sucht uns Menschen als Gegenüber. Es gibt zwei Zustände, die sich nicht in sich selbst genug sind. Das ist die Gier oder die Liebe. Gier will das oder den anderen für sich haben und besitzen. Liebe will sich dem anderen hingeben. In Jesus Christus verschenkt Gott sich aus Liebe an uns. Jesus ist die menschgewordene Zuwendung Gottes zu uns Menschen. Wir alle kennen das 80-20-Prinzip. Um 80% einer Aufgabe zu erfüllen, braucht es 20% des Gesamtaufwandes. Für die letzten 20%, bis zur Perfektion, braucht man noch einmal 80% der Anstrengung. Daran dachte ich beim vorweihnachtlichen Putzen und ich gebe zu, dass meine Frau und ich es bei den 80% Zielerfüllung haben bewenden lassen. Das hätte Jesus auch tun können. Hätte es denn nicht genügt, als Kind der Oberschicht in geordneten Verhältnissen zur Welt zu kommen und aufzuwachsen? Warum wollte er ganz unten durch? Warum allen Reichtum, alle Herrlichkeit loslassen und absteigen? Weil Gott kein Gott der halben Sachen ist und auch kein Gott der 80-20-Regel. Gott gibt 100%. Er wird abhängig von uns Menschen. Er wird bedürftig, hilflos und schutzlos als Baby, verfolgt und heimatlos als Flüchtling, obdachlos und ohne festes Einkommen in seinem Dienst, verletzlich und anfechtbar als Mensch, den Menschen untertan bis hin zum Füßewaschen und schließlich zum Verbrecher gestempelt und hingerichtet. Und das alles nicht, um eine rührende Geschichte zu schreiben, sondern um den Alltag der Menschen bis ins Tiefste zu durchleben. In allem, was wir zu durchleiden haben, ist Jesus schon dagewesen. Ein dritter Punkt: Menschwerdung Gottes, Neuanfang für den Menschen. Viele Bilder, mit denen Paulus Leid und Tod Jesu Christi erläutert, greifen Gedanken aus griechischer Philosophie oder römischem Recht auf. Zum Beispiel, wenn er von Lösegeld oder vom Schuldbrief schreibt. Und das rührt daher, dass die Gemeinden in Kleinasien und Europa, an die Paulus schreibt, eine gemischte Zusammensetzung jüdischer und heidnischer Herkunft hatten. Sie waren durch ihr geografisches und gesellschaftliches Umfeld geprägt. Auch für uns mit einer ähnlichen kulturellen Prägung sind diese Beispiele nachvollziehbar. Sie erklären aber nur eine Seite der Menschwerdung Gottes. In der orientalischen Kultur, in der Paulus als Jude und Pharisäer verwurzelt ist, sind Ehre und Würde zentrale Werte und Begriffe. Das ist uns im Westen oft fremd. Wir merken das, wenn durch die Zeitungen wieder etwas von Ehrenmorden geht. Wir betonen eher Gerechtigkeit und Wahrheit. Bei der Menschwerdung Gottes in Jesus aber spielen neben Gerechtigkeit und Wahrheit Ehre und Würde eine zentrale Rolle. Dazu vier Gedanken. Erstens die Ehre Gottes. Jesus ist Mensch geworden, um die Ehre Gottes wiederherzustellen. Noch einmal, Jesus ist Mensch geworden, um die Ehre Gottes wiederherzustellen. Sünde im biblischen Sinne ist weit mehr als das Übertreten eines Gebotes. Es ist die Entehrung dessen, der das Gebot gegeben hat. Wenn Adam und Eva nach der verbotenen Frucht greifen, dann sagen sie damit, dass Gott es nicht wert ist, ihm zu vertrauen und zu gehorchen. Ihr Ungehorsam bedeutet nichts anderes als: der Gott, der alles geschaffen hat, auch sie selbst und den Rahmen, in dem sie sich bewegen sollen, der weiß entweder nicht, was gut ist für die Menschen, oder er will es ihnen vorenthalten. Indem Jesus Mensch wird und sein ganzes Leben auf Vertrauen und Gehorsam Gott gegenüber ausrichtet, zeigt er, dass Gott es wert ist. Er lässt sich völlig in die Hand Gottes fallen. Er zeigt, dass dieser Gott vollkommen vertrauenswürdig ist. Und er stellt damit die Ehre Gottes wieder her. Das aber ging nicht aus der sicheren Distanz. Dazu musste Jesus Mensch werden und so bis ins Tiefste hinabsteigen. Ein zweiter Gedanke, das Wort und Gebot Gottes. In der Bibel begegnet uns eine Kultur des Wortes. In dem, was er sagt, zeigt sich das Wesen Gottes. Er erschafft die Welt durch sein Wort. Er spricht zum Menschen. Er gibt Gebote und Verheißungen. Sein Wort ruft ins Leben. Missachtung und Verachtung seines Wortes ist somit zugleich Missachtung und Verachtung seiner Person und seines Wirkens. Dies zeigt sich nicht nur im Sündenfall. Die Geschichte des Volkes Israel ist ein ständiges Ringen um das Hören auf und das Achten des Wortes. In 2. Könige 22 wird berichtet, wie unter König Josia von Juda bei Renovierungsarbeiten im Tempel das Buch des Gesetzes gefunden wird. Es war offenbar jahrzehntelang nicht beachtet worden und in Vergessenheit geraten. Dabei war dies doch das Gründungsdokument des Volkes Israel. Bei Josia führt diese Entdeckung zur Erneuerung des Bundes Israels mit Gott. In Jeremia Kapitel 36 hört König Jojakim von Juda die Schriftrolle mit der Gerichtsbotschaft Jeremias. Doch anstatt in sich zu gehen, schneidet er nach jeweils 3 oder 4 Spalten diese ab, um damit zu heizen. Kurz darauf ereilt ihn das darin angekündigte Gericht. Zur Zeit Jesu betreiben Schriftgelehrte und Pharisäer ihre eigene Umwertung des Wortes Gottes. Sie erstellen ein festes Regelwerk mit detaillierten Anweisungen, mit guten Intentionen, aber sie verlieren dabei die großen Linien aus dem Blick. Barmherzigkeit, Liebe, Wahrheit, Gerechtigkeit. Das Wort Gottes so zur Geltung zu bringen und so zu erfüllen, wie es Gott gemeint hatte, dazu wird Jesus Mensch. Er lebt und verkündet es so, dass es in Johannes 1, Vers 14 heißt, das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. In Jesus wird Gottes Wort greifbar und begreifbar. Ein dritter Gedanke, das Wesen Gottes. Johannes 1, Vers 14 geht weiter. Wir schauten seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit, wie sie ein einzig Geborener vom Vater hat, voller Gnade und Wahrheit. Wir schauten seine Herrlichkeit. Der Mensch Jesus malt uns das Wesen Gottes, seine Herrlichkeit, Gnade und Wahrheit vor Augen. Die Klarheit seiner Lebensführung, seine aufrechte Haltung, seine Art, Menschen unterschiedlichster Couleur zu begegnen, lassen uns etwas erahnen vom Wesen Gottes. Sie lassen es uns so sehr erkennen, dass Jesus von sich sagen kann, wer mich sieht, der sieht den Vater. Jesus ist Gott zum Anfassen. Und ein letzter Gedanke zu diesem Punkt, die Würde des Menschen. Gott schuf den Menschen als Gegenüber zur Gemeinschaft mit Gott. zum Vertrauen auf ihn, zur Freiheit in ihm. Der Sündenfall ist darum zugleich die Selbsterniedrigung des Menschen. Statt den Horizont des Himmels zu wählen, wählen wir den Staub der Erde. Und nicht nur im offensichtlichen Verstoß gegen Gottes Gebot, sondern auch in den kleinen Entscheidungen des Alltags. Bitterkeit oder Versöhnung, Geiz oder Großzügigkeit, Selbstgefälligkeit oder Demut, was prägt mich? Wir spiegeln entweder die Gegenwart Gottes oder unser eigenes Ich. Was liest man in meinem Leben? Und damit meine ich nicht allein, was ich tue, was wir tun, sondern was Gott an uns tut. Jesus sagt einmal, wer mir dienen wird, den wird mein Vater ehren. Was gibt es Größeres? Wir leben unter unserer Bestimmung, wenn wir nicht in der Beziehung zu Gott leben. Gott will uns Würde verleihen. Die Menschwerdung Jesu offenbart den Menschen nach dem Herzen und Willen Gottes. Nicht nur ohne Sünde, sondern in einer Fülle des Wesens, die unübertroffen bleibt. In der Nachfolge Jesu dürfen wir auf dieses Ziel hin wachsen. Und nun? Seit Jahren hören wir ständig von der Schuldenkrise. Auch wer wenig davon versteht wie ich, weiß, dass Schulden nicht einfach verschwinden. Schuldenschnitt heißt doch nichts anderes, als dass jemand anderes als der Schuldner selbst die Schulden trägt. Die Schulden sind beim Schuldenschnitt oder Schuldenerlass nicht weg, sondern jemand anderes bezahlt. Und darum geht es zu Weihnachten. Die Menschwerdung Jesu Christi ist die Umkehrung des Sündenfalls. Im Sündenfall will der Mensch sein wie Gott und bricht Gottes Gebot. In Jesus will Gott sein wie der Mensch und erfüllt das Gebot. Adam verweigert an der letzten Grenze Vertrauen und Gehorsam und verliert das Leben. Jesus bleibt an der letzten Grenze treu und besiegt den Tod. Der ich-bezogene Mensch sucht seinen eigenen Vorteil, will reich werden, selbst wenn er andere in Armut stürzt. Der menschenbezogene Gott will reich machen, selbst wenn er selbst dafür arm wird. In den Worten Paul Gerhards: Du fragest nicht nach Lust der Welt, noch nach des Leibes Freuden. Du hast dich bei uns eingestellt, an unserer Statt zu leiden, suchst meiner Seele Herrlichkeit durch Elend und Armseligkeit, das will ich dir nicht wehren. Ihr kennt ja die Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Um euretwillen ist er, obwohl er reich war, arm geworden, damit ihr durch seine Armut reich werdet. Zu dieser Gnade und zu diesem Reichtum sind wir gerufen. Amen. Wir möchten dir danken, lieber Vater, dass du uns beschenkst in deinem Sohn Jesus Christus. und dass du uns Anteil geben möchtest an seiner Fülle. Mach unsere Herzen bereit dazu und lass uns begreifen, was du für uns im Sinn hast. Amen.